Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von meiner Seite. Und wir sind alle gut vorbereitet auf unseren Römerbrief. Wir gehen ja durch dieses Buch der Bibel hindurch und lassen die Wahrheiten, die dort der Reihe nach vor unseren Augen und Herzen aufleuchten, zu uns sprechen. Und weil schon angekündigt wurde, euer Sitzen nur von kurzer Dauer sein wird, stehen wir doch wieder auf miteinander und lesen das kostbare Wort des Herrn. Unser Gott redet zu uns durch diesen Text. Römer 1, Vers 8 bis 15. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Denn Gott, dem ich in meinem Geist diene, am Evangelium seines Sohnes, ist mein Zeuge, wie unablässig ich euer gedenke, indem ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde und unter euch durch den gemeinsamen Glauben, den euren und den meinen. Ich will euch aber nicht verschweigen, meine Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber bis jetzt verhindert, um auch unter euch etwas Frucht zu wirken. Gleich wie unter den übrigen Heiden. Denn ich bin ein Schuldner, sowohl den Griechen als auch den Nichtgriechen, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Amen. Setzt euch gerne hin, ihr Lieben. Ich würde am liebsten jeden einzelnen Vers hier und jedes Wort mit euch besprechen. Denn in jedem Satz liegt eine ganze Predigtreihe. Aber so viel Zeit haben wir dann doch wieder nicht, sondern wir müssen auch ein bisschen vorankommen. Und insofern denke ich, die Überschrift über diesen Abschnitt lautet: Ich bin ein Schuldner. Ich bin aber bereit. Deswegen lautet mein Thema Bereitschaft für Christus. Es könnte auch lauten, wie wir Christen Veruntreuung begehen. John Stott erklärt uns in seiner Auslegung zum Römerbrief, wir gucken ja, was haben andere Männer Gottes auch zu all diesen Texten gesagt. Und der John Stott erklärt uns, wie wir in zweierlei Hinsicht ein Schuldner sein können. Beispielsweise werde ich Schuldner, wenn ich mir von Björn 1000 Euro leihe. Und er sagt schon, das stimmt. Dann will er das von mir zurückhaben. Wirklich, Björn? Ja, dann schulde ich ihm 1000 Euro. Da bin ich ein Schuldner dem Björn gegenüber. Aber wenn er mir sagt, dass ich die 1000 Euro einem anderen Pastor auf dem Missionsfeld weitergeben soll, wem schulde ich dann die 1000 Euro? Nicht mehr Björn, sondern dem armen Pastor. Pastor. Denn ich bin ja lediglich ein Bote und bin schuldig, das Geld, das Björn mir anvertraut hat, woanders abzugeben. Und wenn ich das nicht tue, dann nennt man das Veruntreuung. Und so gibt es auch eine geistliche Veruntreuung. Indem wir das Gut, das Evangelium, das mehr wert als alle Millionen dieser Erde, das uns anvertraut ist, für uns behalten und es denen, für die es bestimmt ist, vorenthalten. Paulus schreibt in Vers 14 eben deshalb auch nicht, dass er ein Schuldner Gottes ist, wiewohl das auch richtig ist, aber er sagt, dass er ein Schuldner den Griechen und den Nichtgriechen ist, also allen Menschen. Paulus hatte von Gott nicht 1000 Euro erhalten, damit er diese weitergibt, sondern wir können sagen, er hatte Gold empfangen. Juwelen und Brillanten, nämlich die Kostbarkeit des Evangeliums, und wehe, wenn er die unterschlägt. Gott hatte ihm die Heilsbotschaft anvertraut und ihn somit zum Schuldner der Menschen gemacht. Und wenn er das Evangelium nicht weitergibt, wir haben es schon gesagt, dann ist das Veruntreuung. Das heißt, liebe Gemeinde, wenn wir schweigen, dann veruntreuen wir. Dann geben wir nicht ab, was anderen zukommt. Die unerretteten Menschen sah Paulus als seine Gläubige an und er bezeichnete sich deshalb als ihre Schuldner. Ich bin ein Schuldner. Dazu gibt es einen erschütternden Satz, den Gott durch den Propheten Hesekiel spricht. Wenn ich zu dem Gottlosen sage, du musst gewisslich sterben, und du warnst ihn nicht und sagst es ihm nicht, um den Gottlosen vor seinem gottlosen Weg zu warnen und ihn am Leben zu erhalten, so wird der Gottlose um seiner Missetat willen sterben, aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Diesen Satz hat Gott nicht in die Bibel geschrieben, dass wir an ihm zerbrechen sollen. Und er will auch nicht, dass heute jemand mit unglaublichen Schuldgefühlen hier sitzt. Ja, einerseits schon mit Schuldgefühlen, aber nicht mit Verdammnisängsten. Wir gehen nicht verloren, weil wir versäumt haben, anderen Menschen Zeugnis abzulegen, denn wir leben aus der Gnade und der Vergebung. Aber wir haben auf dem Grund des herrlichen Evangeliums, wie Paulus sagt, nicht Gold, Silber und edle Steine gebaut, sondern nur Holz, Heu und Stroh. Und die werden an jenem Tag vor Gott im Feuer verbrennen. Deshalb werden wir Schaden erleiden, aber wir selbst werden gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Die Bibel lehrt uns also, dass wir Verantwortung haben als Christen, das uns anvertraute Gut auch abzugeben. Aber wir dürfen uns auf der anderen Seite freuen, denn wir müssen Mission auch nicht aus eigener Kraft betreiben, sondern aus der Retterliebe des Heiligen Geistes, der in uns wirkt. In der Wiedergeburt haben wir den Heiligen Geist des Zeugnisses empfangen. Die Bibel nennt den Heiligen Geist auch gern den Geist des Zeugnisses. Und wer diesen Geist in der Wiedergeburt empfangen hat, der kann gar nicht schweigen. Deshalb gibt es keinen wiedergeborenen Christen, der nicht auch Zeugnis von Jesus ablegt. Es kann nicht sein, und das gibt es auch nicht, dass jemand mit dem Heiligen Geist erfüllt ist und schweigt. Sondern er redet. Das liegt in der Natur der Erneuerung, die Gott uns durch den Heiligen Geist gegeben hat. Und so können wir es, wie mit Petrus, auch nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Es ist also Gott selbst, durch den wir begleichen können, was wir anderen Menschen schuldig sind. Wir sehen, einerseits ist unsere menschliche Verantwortung da und andererseits dürfen wir auch ausruhen in der Kraft Gottes, die durch uns das wirkt, was wir nicht schaffen. Aber es liegt und bleibt eine große Verpflichtung, liebe Gemeinde. Lass uns mal unseren Globus anschauen. Von den aktuell 8,2 Milliarden Menschen auf der Welt gibt es mindestens 2 Milliarden, die vom Evangelium noch nie gehört haben. Und mehr als 4 Milliarden haben zwar schon den Namen Jesus Christus gehört, wissen aber nicht, was er bedeutet. Es soll 7000 verschiedene Sprachen auf der Welt geben, aber nur 700 von ihnen, 10%, haben die Bibel in ihrer Sprache übersetzt. Und nur 1500 Sprachen das Neue Testament. Wiewohl die Bibel das am weitesten verbreitete Buch der ganzen Erde ist, ist es doch nur ein Bruchteil von Menschen, die diese Bibel haben bzw. verstehen können. Wir Christen sind Schuldner. Wir haben eine Verpflichtung, auch in unserem Land, in Deutschland, in unserer Stadt, in unserer Nachbarschaft gibt es unzählige Menschen, denen wir die gute Botschaft schuldig sind. Wenn wir sie ihnen verschweigen, veruntreuen wir die Gabe, die Gott uns für sie anvertraut hat. Diese biblische Verpflichtung, die wir in der Schrift erkannt haben, war es ja vor vielen Jahren, dass wir als Arche auch ein Missionswerk gegründet haben. Und deshalb unterhalten wir bis heute eine sich weltweit ausbreitende Missionsarbeit. Was wir tun, ist Schuldverpflichtung. Das ist nicht, weil wir Lust haben, sowas zu tun. Oder weil wir bekannt werden wollen, sowas zu tun. Oder gelobt werden wollen. Sondern das ist, weil wir es den Menschen schuldig sind. Sonst veruntreuen wir das Gut des Heils. Wir haben mit den Radiosendungen über Radio Luxemburg in die damalige DDR angefangen und in andere Ostblockstaaten hinein. Dann mit den Fernsehsendungen über Satellit in ganz Europa und Asien. Und es ist ein Wunder vor unseren Augen, dass wir die Fernsehkanzel immer noch heute von St. Petersburg aus in ganz Russland ausstrahlen können. Ihr könnt euch das auf YouTube mal anhören. Da hört ihr den Christian in Russisch predigen. Wunderbar. Und diese Sendungen, die gehen über den russischen, in den europäischen Teil Russlands, aber auch über die Weiten Sibiriens bis hin nach Wladiwostok, nach Kasachstan, Usbekistan, Kirgisien und bis hin nach Israel. Auch dort sprechen viele Juden die russische Sprache. Und ich habe mich riesig gefreut, als ich die Kunde von unserem Team in St. Petersburg bekam, die unsere Post auch bearbeiten, weil wir in Russisch ja nicht korrespondieren können. dass allein im letzten halben Jahr wir nur aus russischen Städten und Dörfern 18.316 Zuschriften bekommen haben. Das geht fast unter in unserer Missionsarbeit, weil wir nicht so oft davon berichten. Aber das hat mein Herz tief ergriffen. Und fast alle berichten von dem großen Segen, von der inneren Hilfe, von der Heilsfreude, die sie durch die Fernsehpredigten aus der Arche empfangen haben. Und ist es nicht herrlich, ihr Lieben, das, was wir hier jetzt miteinander wieder machen, nämlich den Römerbrief betrachten, einen Text nach dem anderen, das geht nicht nur über Livestream in deutscher Sprache weiter, sondern zeitversetzt in Kürze, auch in russischer Sprache, kommt der Römerbrief aus der Arche nach Russland. Und wir beten dafür, dass wir unsere Schuld begleichen in aller Welt, wo wir sind und wo wir stehen. Und das alles lernen wir von wem? Von dem leidenschaftlichen Paulus, dem ehemaligen Christenverfolger Saulus von Tarsus, der den Römern schrieb: Ich bin ein Schuldner. Und weil ich das bin, sagt er in Vers 15, darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Er war bereit, ein Mann voller Bereitschaft, das ihm von Gott anvertraute Gut zu den Menschen zu bringen. Es ist atemberaubend, in der Bibel zu lesen von ihm. Kaum bekehrt war er nur wenige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Da verkündete er schon zum Erstaunen der Menschen das Evangelium in den Synagogen, dass Christus der Sohn Gottes war. Bekehrt, eben noch im Staub niedergeworfen durch die Erscheinung Christi, aufgehoben, 3 Tage blind, mit Heiligem Geist erfüllt, und sofort war er in der nächsten Synagoge und bezeugte Jesus Christus. Das ist der Geist des Zeugnisses, der Evangelisation. Alsbald ließ er sich von Antiochien aussenden, reiste nach Kleinasien, wir wissen das, Galatien, Mazedonien, Achaia. Er setzte nach Europa also über, nach Griechenland, nach Philippi, Thessalonik, Beröa, Korinth. Er ging fast immer nach demselben einfachen Schema vor. Er besuchte dort die Synagogen, ließ sich Redeerlaubnis geben, sprach an mehreren Sabbaten zu den Juden. Eine Kerngruppe bekehrte sich. Dann besorgte er sich irgendwo ein Haus von einem Neubekehrten und lud die neubekehrte kleine Judengruppe in den Hauskreis ein. Da predigte er weiter und sie wurden unterwiesen und wuchsen im Glauben. Und so zog er weiter in die nächste Stadt, ging wieder in die Synagoge. Eine Gruppe bekehrte sich, es gab Revolution und sehr viel Unruhe. Er nahm sie raus, brachte sie in ein Haus und sprach mit ihnen in Ruhe über Jesus. Ein ganz einfaches Schema. Aber Kleinasien und Griechenland reichte ihm nicht. Er wollte weiter in die Hauptstadt des Weltreiches Rom und anschließend auch noch nach Spanien und mit seinem Gemeindegründungsprogramm den ganzen Erdkreis auf den Kopf stellen. Und als er hörte, dass bereits vor ihm in Rom schon eine Gemeinde entstanden war, da ging es mit ihm durch. Und das lesen wir hier in diesem Text. Da konnte er sich kaum halten. Er wollte seine Brüder und Schwestern in Rom sehen, für die er unablässig gebetet hatte. Und wo Gott ihn haben wollte, da ging er hin. Das ist wichtig festzustellen. Kein Ort war dem Mann zu weit, keiner zu fremd, keiner zu klein und keiner zu groß. Kein Fluss war ihn im Weg, keine wilden Tiere konnten ihn aufhalten. Kein Meer war zu stürmisch. Wo der Herr ihn haben wollte, war er bereit, hinzugehen. Und da fragen wir uns, wie sieht das mit uns aus, wir festgesettelten Menschen? Was machst du, wenn Gott möchte, dass du in einer anderen Stadt Zeugnis von Jesus ablegen sollst? In ein anderes Land gehen? Auf einen anderen Kontinent? Oder fühlst du dem Herrn nur zu Hause in deinem bekannten und bequemen Umfeld zu dienen? Mögen wir alle auf Zehenspitzen bereitstehen für Jesus und nicht zögern, wenn die göttliche Wolke sich erhebt und sie weitergeht und wir ihr doch folgen wollen. Herr, wo willst du mich gebrauchen? Ich bin ein Schuldner und ich bin bereit und mich hält nichts. Manchmal denke ich, wir haben den falschen Namen für uns, für unsere Gemeinde gewählt. Arche, das klingt so sehr nach Sammelstelle. Während der Name Antiochien mehr Sendestelle bedeutet. Von dort sind die Missionare ausgesandt worden. Dort wurden Menschen nicht gesammelt, sondern ausgestreut, um Christus in der ganzen Welt zu bezeugen. Ich kann mich erinnern, früher haben wir Menschen gerne hier in Hamburg festgehalten. Wir wollten, um größer zu werden, doch niemanden verlieren. Ich weiß noch, wenn junge Menschen gingen, und woanders Gott zu dienen, dann habe ich manchmal zu ihnen gesagt, Hamburg ist doch ein so großes Missionsfeld. Aber tief in meinem Herzen wollte ich, dass meine Gemeinde nicht kleiner wird. Ich bin ja mal ganz ehrlich, ausnahmsweise. Ihr Lieben, ich habe inzwischen verstanden, dass das ein großer Fehler ist. Heute machen wir die Erfahrung, je mehr wir loslassen, je mehr von uns gehen, desto mehr kommen rein. Wenn wir 2 senden, kriegen wir 4 dazu. Deshalb denke ich, lass uns 100 senden, dann haben wir 200. Gott möge uns helfen zu lernen von dem, was Paulus sagt, ich bin ein Schuldner. Ich muss gehen. Ich bin bereit. Darum bitten wir junge Menschen und auch jeden Menschen anderen Alters, haltet euch bereit zu gehen. Es gibt ein Lied, das wir früher gesungen haben, steht auf für Jesus. Aber der Apostel war nicht nur bereit, das Evangelium überall in der ganzen Welt zu predigen, sondern er war auch bereit, dafür zu sterben. Eines Tages bekam er die Kunde, dass er um des Evangeliums willen in Jerusalem gebunden und den Heiden ausgeliefert werden wird. Da fingen viele an, um ihn zu weinen und baten ihn doch besser nicht, nach Jerusalem zurückzukehren. Aber Paulus antwortete, was tut ihr da, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur binden zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn. Hier hast du wieder das Wort. Du musst mal lesen. Es wäre heute Morgen zu lang geworden. Am liebsten wäre ich mit euch sämtliche Bibelstellen, Passagen durchgegangen, in denen Paulus seinen Briefempfängern geschrieben hat, ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Wir könnten uns eine ganze Woche mit diesem kleinen Satz beschäftigen, ich bin bereit. Hier sagt er wieder, ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur binden zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen Jesu. Kurz vorher hatte er schon den Ältesten von Ephesus gesagt, die von Paulus Abschied nahmen, dass Fesseln und Drangsale auf ihn warten und sagt dann, aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer. Wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, hier habt ihr es wieder, den Dienst, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. wie immer sein Leben mit Jesus verlaufen wird, er war bereit für das, was sein Meister für ihn vorgesehen hatte. Wieder die Frage, wie sieht es mit uns aus? Das ist eine Herausforderung. Was tun wir, wenn die Leute über unseren Glauben lachen? Wenn sie uns ausgrenzen? Wenn sie uns für steinzeitliche Fossilien halten? Ihr kommt doch aus dem überletzten Jahrhundert, sagen sie uns dann. Und wenn wir um Jesu willen Freunde verlieren und auch Ansehen, schweigen wir lieber, wenn unser Glaube uns zum Nachteil wird? Folgen wir Jesus und halten wir fest am Glauben, auch wenn es uns den Tod kostet? Ja, ich lege meine Hand für mich selbst nicht ins Feuer, aber ich bitte Gott, mir etwas von diesem Geist des Apostels zu schenken, dass man und wir alle unser Leben nicht für wert halten im Vergleich zu dem Evangelium, dass wir den Menschen schuldig sind. Sind wir bereit, um Jesu willen erhoben oder erniedrigt zu werden, gesund oder krank zu sein, arm oder reich? Was immer das Evangelium uns beschert, sind wir bereit, es freudig anzunehmen und es die Nummer eins in unserem Leben sein zu lassen? Paulus war bereit, um des Evangeliums willen weit bis nach Rom zu reisen. Was er dort dann aber in Rom erlebte, und das ist das, was wir von ihm lernen. Wenn ich nach Rom gefahren wäre, dann hätte ich auf eine Großevangelisation gehofft. Am besten im Kolosseum, im Stadion, so wie Billy Graham. Aber ihn erwartete kein Stadion und auch kein Missionszelt. Kaum war er in der Stadt angekommen, brachte man ihn als Gefangener in eine Mietwohnung. Dort verblieb er 2 Jahre unter Hausarrest. Das war seine Mission in Rom, Hausarrest. Na, Paulus, das ist aber eine schöne Evangelisation. Während dieser Zeit durfte er glücklicherweise Besucher empfangen. Und was hat er mit seinen Besuchern gemacht? Den hat er sofort Einzelunterricht gegeben. Den hat er sofort das Evangelium gepredigt. Und über diesen Weg erreichte er sogar den römischen Kaiser und dessen Hausgemeinschaft. Aus dieser Gefangenschaft heraus schrieb er weiter Briefe an verschiedene Gemeinden, darunter die Briefe an die Philipper, Kolosser und Philemon, die, wie wir heute wissen, Teil der Bibel sind. Dieser Römerbrief war es jetzt nicht, den er dort geschrieben hat, aber die anderen Briefe, Teile der Bibel, stammen aus dieser Romzeit, aus der Zeit seiner Gefangenschaft. Und was war am Ende der 2 Jahre? Ging es dann endlich mit der Großevangelisation los? Da wurde er nach dem Zeugnis geschichtlicher Aufzeichnungen während der weitergehenden Christenverfolgung im Jahre 64 und 65 nach Christus von Kaiser Nero als Märtyrer hingerichtet. Das war, was er erlebte. Er wollte nach Rom und das war sein Tod. Aber das spielte für ihn keine Rolle. Dieser Mann Gottes war alle Zeit und unter allen Umständen bereit für seinen Herrn. Er sah sich als Schuldner aller Menschen. Er musste ihnen die edle Gabe des Heils, die er aus der Hand seines Erretters bekommen hatte, aushändigen. Er konnte keinen Menschen treffen, ohne dass dieser von Jesus hört. Diesen immer bereiten Mann konnte auch der Tod am Ende nicht töten. Wiewohl man durch Enthauptung seinen Mund für immer verschloss, redete er weiter. Und wie wir wissen, redet dieser Mann bis heute. Obwohl er schon lange nicht mehr unter uns ist, ist er einer der größten Zeugen, die die Erde je gesehen hat. Zeugen Jesu, seines Erlösers. Welch ein unglaubliches Vorbild, liebe Freunde, dieser Mann. Und jetzt müsst ihr eigentlich nochmal diesen Text nochmal insgesamt durchlesen. Mit welch einer Inbrunst, mit welch einer Liebe, mit welch einer Leidenschaft und Sehnsucht er diesen Brief an die Römer schreibt und ihnen sagt, ich kann nicht anders, ich muss zu euch, ich muss das Evangelium mit euch teilen, ich kann mich nicht ausbremsen lassen. Euch und der ganzen Welt gehört das Evangelium. Am Ende des Römerbriefes, da kommen wir noch hin, dann schreibt er noch von seinen Reiseplänen, ich muss auch nach Spanien. Da ist er dann nicht mehr hingekommen. Da fragen wir uns natürlich, wo kam nun aber diese unerschütterliche und unbeugsame Bereitschaft des Apostels her? Und da finden wir in Vers 9 unseres Abschnitts einen interessanten Hinweis. Dort heißt es, denn Gott, den ich in meinem Geist diene, am Evangelium seines Sohnes. Wir hatten es eingangs schon gesagt. Gott hatte das Evangelium seinem Diener nicht nur intellektuell beigebracht, sondern es in seinen Geist hineingebrannt, tief in sein Herz eingepflanzt, sodass Paulus in seiner Überzeugung nicht zu erschüttern war. Wenn jemand allgemein nur annimmt, dass das, was er sagt, wahr ist, wird er, wenn der Wind sich dreht, um sein Gesagtes sich nicht groß scheren. Der alte Adenauer hat mal gesagt, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? So schnell ändern Politiker ihre Meinung und andere auch. Aber nicht Paulus. Paulus hätte sie nie geändert. Auch nicht, wenn er 1000 Jahre alt geworden wäre. Dann hätte er, was er in seiner Jugend verkündigt hat, in seinem Alter immer noch genauso gesagt. Spurgeon hat einmal gesagt, wer schon in seiner Jugend die Lehren der Gnade ins Herz bekommen hat, der lässt sein Leben nicht davon. Paulus hätte nie mehr vom Evangelium gelassen. Er hatte eine feste Überzeugung. Er schrieb dem Timotheus, dem er das Gleiche auf sein Herz gelegt hat. Und er sagte, mein Sohn, ich weiß, an wen ich glaube. Da ändert sich nichts mehr. Das habe ich nicht von Menschen empfangen, sondern das habe ich von Gott empfangen. Durch den Heiligen Geist, in meinem Geist bezeuge ich es, wie er den Römern hier schreibt. Liebe Gemeinde, was wir heutzutage brauchen, sind stabile Überzeugungsprediger, die wissen, an wen sie glauben und die nicht bei jedem neuen Wind der Lehre klein beigeben, sondern couragiert und bereit am geschriebenen Evangelium festhalten. Sagt doch mal Amen, wenn ihr der Meinung seid. Das ist das. Ich habe gestern in der Zeitung gelesen, dass in Hamburg jetzt jede zweite Kirche umgewidmet werden soll. Das hätte nicht nötig getan, wenn wir bei Paulus in die Schule gehen würden, wenn wir Christus, den Gekreuzigten, predigen würden, dann müssten wir keine Kirchen abreißen, sondern dann müssten wir neue bauen. Aber wir haben keine Überzeugung mehr. Was wir predigen, ist nur noch relativ. Wir haben das letzten Sonntag gehört. Und das zerstört unsere Kraft. Aber die Wahrheit, die bleibt und ändert sich nicht. Die Quelle der Bereitschaft des Paulus lag darin, dass er eine echte Bekehrung erlebt hatte und mit Heiligem Geist erfüllt war. Darum konnte er den Römern schreiben, dass er Gott in seinem Geist und nicht nur seinem Intellekt nach diente. Und daraus erwuchs eine weitere Komponente seiner Bereitschaft, nämlich seine Entschlossenheit. Er war nicht nur vom Herzen her vom Evangelium überzeugt, sondern er war auch bereit, dafür alles auf eine Karte zu setzen und alles andere hinten anzustellen. Er ließ sich von nichts anderem binden als allein vom Evangelium. Er redet während des gesamten Textes nicht von seinem Honorar, das man bereitstellen möge in Rom. Er redete nicht von der Reisekostenabrechnung. Er erzählte auch nichts von seinem letzten Golfspiel und seinem Hobby. Sondern er spricht in seinem gesamten Brief und auch in unserem Abschnitt nur eine einzige Sache. Wir lassen uns so oft von den Angelegenheiten unseres täglichen Lebens gefangen nehmen, liebe Geschwister, ich auch. Wir verwickeln uns in Nebensachen und vergessen, was die Hauptsache ist. Die Beschäftigung mit den Sorgen des Alltags beschäftigen uns so sehr, dass wir unsere Bereitschaft für das Evangelium verlieren. Die Bereitschaft, im Hauskreis zu dienen, treu zu sein. Die Bereitschaft, in der Sonntagsschule zu helfen. Die Bereitschaft, im Gemeindehaus Dienst zu tun, im Café, in der Reinigung. Die Gemeinschaft, die Bereitschaft in der Seelsorge, in dem Besuch von Kranken und Schwachen. Ihr wisst schon, wir sagen immer, oh, ich habe noch dies und das zu tun und das andere auch noch. Heute kann ich nicht. Als man Colin Campbell vortrug, ihn nach Indien auszusenden, fragte man ihn, wie lange brauchen Sie, bis Sie abreisen können? Da antwortete er, 24 Stunden. Und tatsächlich, 24 Stunden später, bestieg er das Schiff. Mehr brauchte er nicht, um dem Ruf Gottes nach Indien zu folgen. Die Herrnhuter Brüder suchten einen Missionar, Zinzendorf, und fragten einen frischen Bewerber, bist du bereit, nach Grönland zu gehen? Obwohl er von diesem Land noch nie gehört hatte, das ist schon einige Jahrhunderte zurück. Und auch nicht wusste, wo auf der Welt dieses unbekannte Land lag, sagte er, ja, ich bin bereit. Auf die Frage, wann kannst du dorthin aufbrechen, antwortete er prompt, wenn meine Stiefel vom Schuster zurück sind. Mehr als seine besohlten Schuhe brauchte er nicht. Und er ging. Nichts lag im Weg, nichts hielt ihn auf. Wir brauchen heute so viel, um bereit zu sein. Erst passt das nicht. Und dann passt das andere auch nicht. Und das ist nicht mein Bereich, für den ich zuständig bin. Das erinnert an jene geladenen Gäste, von denen Jesus erzählt und von denen einer erst den neu gekauften Acker besehen wollte. Der andere wollte die zuvor gekauften 5 Joch-Ochsen überprüfen. Ihr kennt dieses Gleichnis, das Jesus uns erzählt. Und der Dritte konnte nicht kommen, weil er gerade eine Frau genommen hat. Alle haben sich der Reihe nach entschuldigt. Keiner war bereit. Warum nicht? Weil ihr Herz an so viel anderem hing. An so viel anderen scheinbar wichtigen Sachen. Es ist wie mit einem kleinen Steinchen im Schuh. Kennst du dieses Gefühl? Wenn du eine lange Wanderung vorhast, da piekst und drückt ein winziger Gegenstand in deinem Schuh und nach kurzer Zeit ist der Fuß entzündet, du hast Schmerzen und kannst nur noch humpeln. Ich rate dir, halte sofort an, und entferne das kleine Ding. Du sagst, in meinem Leben ist alles in Ordnung mit Gott. Das ist doch nur eine Kleinigkeit. Das spielt keine Rolle. Ich sagte, genau dieses kleine Ding in deinem Leben, das lähmt dich, das setzt dich außer Gefecht, das macht dich krank und das raubt dir die Freude an Gott und die Bereitschaft zum Dienst. Hier ist heute der Tag, zieh deinen Schuh aus und such den Stein, schmeiß ihn weg und zieh den Stiefel wieder an und sag, ich bin bereit. Es sind die kleinen Füchse, die dir den ganzen Weinberg verderben. Was wir heutzutage sehen, liebe Gemeinde, ist, dass weite Teile der Christenheit und auch der Pastorenschaft, auch in den evangelikalen Bereichen, die sind so politisch geworden. Und folgen politischen Leitfiguren, die selber nicht an Jesus Christus glauben. Unser Auftrag ist nicht, diese Erde zu politisieren. Unser Auftrag ist nicht Gesellschaftspolitik. Unser Auftrag ist Bereitschaft, das Evangelium der Errettung von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, zu predigen. Und kein anderes Thema ist, was wir zu verkündigen haben. In Jesu Namen. Amen. Ja, Gott helfe uns dazu. Gott helfe uns dazu. Wir sehen an keiner Stelle, dass Paulus sich mit irgendwelchen Regierungsgeschichten des Cäsar auseinandergesetzt hat. Mit irgendwelchen politischen Fragen. Auch Jesus hat das nicht getan. Sondern sie haben gepredigt und sich losgemacht von allen Dingen, die sie fesseln. Gideon hatte 70 Söhne, seine eigenen legitimen Söhne. Aber dann hatte er auch einen Sohn, der das Kind von einer Hure war, Abimelech. Und der ging später hin und tötete alle 70 Söhne seines Vaters. So kann auch jemand ein vorzüglicher Mensch sein und 70 gute Eigenschaften haben. Und toleriert eine einzige falsche Sache in seinem Leben, dann kann genau diese ihm alles rauben, was so glücklich ist. Deshalb, mein christlicher Freund, halte nichts fest. Junger Mensch, lass los, was hindert dich, Jesus zu dienen? Verleugne dich selbst und sei völlig bereit für das Evangelium deines Gottes. Lasst uns frei von allem sein, dass wir alle Zeit bereit sind für Gott, sein Evangelium zu leben. Trachte am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere obendrein geschenkt werden. In Jesu Namen. Und alles folgt, wenn ihr wollt, sagt Amen. Wir stehen auf miteinander. Vater im Himmel, wir stehen vor dir und vor deinem heiligen Wort und vor dem Zeugnis eines Mannes, der gesagt hat, ich bin ein Schuldner. Der gesagt hat, ich bin bereit. Und so möchte ich auch in die Versammlung hineinfragen. Gibt es liebe Menschen, denen auch dieser Römerbrieftext ans Herz gegangen ist und du gerne wieder neu bereit werden möchtest für Jesus? Unabhängig von allen Dingen dieser Welt, frei für deinen Heiland, dass er der Erste sei in deinem Leben. Dann streck einfach deine Hand und streck sie zum Himmel und zum Herrn und gib kund, ich möchte bereit sein, bereit für Jesus. Darf ich eure Hände sehen? Dankeschön. Das sind ja viele Hände, hier unten oder oben auf der Empore. Und ich möchte auch meine Hände und mein Herz zu Jesus ausstrecken. Und ein Gebet für euch sprechen. Ihr könnt hinterher auch noch zu dem Gebetstisch hinten links im Saal gehen und weiter auch diese Fragen mit lieben Geschwistern und Freunden besprechen. Dass dieser Gottesdienst eine Begegnung mit dem Herrn sei. Dass wir Jesus folgen. Bereit. Jesus, ich danke dir für diese Weihe von so vielen Menschen. Und da sind auch andere, die ihre Hände nicht gehoben haben, die aber in ihrem Herzen dennoch sagen, mein Gott, hier bin ich, sende mich. Mein Herr, löse mich. Lass mich nichts mehr festhalten, sondern lass mich nur dir folgen. Ich danke dir, Herr, für die Gnade und für die Hilfe, die du uns allen heute schenkst.